Nach wie vor beschäftigt mich unser Jahresvers. Nur auf Gott wartet still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung. Im Januar haben wir uns ja da in den Predigten schon auch damit auseinandergesetzt, was es da auch für Hürden gilt zu nehmen, allein auf Gott zu vertrauen, allein auf ihn zu vertrauen, dass von ihm alles kommt, was wir brauchen, dass da unsere Rettung liegt. Trotz Stürmen, die vielleicht auch kommen, trotz Herausforderungen, die auf unser Leben einpreschen. Und so im Gebet möchte ich mich auch mit dieser Herzenshaltung Gott gegenüber stellen, dass ich tatsächlich, wenn ich ihm alles bringe und ihm das hinhalte, was da in meinem Herzen ist, auch ihm vertraue, dass er in diese Situation hineinspricht, redet. Und da bin ich auf eine neue Hürde gestoßen. Und diese Hürde ist die, ob ich überhaupt bereit bin, mir diesen Ort zu suchen, wo ich Gott begegnen kann, wie es dort steht. Und ob ich ihm überhaupt den Raum gebe, der nötig ist, damit wir Gottes Stimme hören können. Wir können in unserem Leben allem möglichen Raum geben. Es nimmt in unserem Alltag sowieso unser Leben, die Dinge, die anstehen, viel Raum ein. Auch als ganze Gemeinde können wir viel tun und viel Dingen den Raum geben. Und ich habe mich gefragt, geben wir eigentlich auch der Stimme Gottes Raum? Suchen wir die Orte auf, wo wir Gott begegnen können? Und dazu ist mir dieser Bibeltext zugefallen aus 1. Könige 19. Da ist ein Mann Gottes, der Prophet Elia, und er ist in einer besonderen Situation und gibt Gott auch in einer besonderen Situation den Raum, damit er reden kann. Wir wollen uns 1. Könige 19 anschauen und heute miteinander die ersten 18 Verse, wo eben Gott auch Elia begegnet, anschauen. Ich möchte mal zunächst die ersten 3 Verse lesen und wir werden dann noch so den ersten Teil Vers für Vers anschauen und dann den größeren Teil miteinander lesen. Und dann möchte ich dazu noch ein paar Beobachtungen, Punkte an euch weitergeben. Zunächst mal 1. Könige 19, 1 bis 3. Gottes lebendige Wort an uns heute Morgen. Und Ahab berichtete der Isebel alles, was Elia getan hatte, und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: So sollen mir die Götter tun, und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ seine Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können, und sagte: Es ist genug nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Also wir versetzen uns ganz kurz in die Situation rein. Da ist dieser eher unsichere König von dem Nordreich Israel, Ahab, der verheiratet sich mit dieser Isebel. Diese Isebel hat einen enorm schlechten Einfluss auf Ahab, weil sie den Götterkult aus ihrem Volk mit reinbringen, den Baalskult lässt sie aufleben. Und vorweg geht diese spannende Geschichte, wo Elia quasi die Propheten des Baals herausfordert. Und Spurgeon, der englische Prediger, der hat Elia als den löwenartigen Propheten Gottes beschrieben, der einleitet, dass Feuer Gottes vom Himmel fällt. Und er diese Priester verfolgt und mit dem Schwert, was wir dort lesen auch, abschlachtet. 450 Stück an der Zahl. Also, da ist dieser löwenartige Prophet Elia gegen diesen Ahab und diese Isebel. Elia ist voller Hoffnung mit dem, was Gott getan hat. Das war ja eine massive Machtdemonstration Gottes, dass er dort Feuer vom Himmel fallen lässt und alles verzehrt. Endlich wird doch das Volk umkehren. Das ist ja oft so an den Punkten des Alten Testaments, dass die Propheten hoffen, dass das Volk nun endlich versteht, was sie für einen Gott haben. Nachdem sie Gott auf diese Art und Weise, wie hier in 1. Könige 18 erlebt haben, da muss doch jetzt was gehen. Aber diese Euphorie verblasst schnell, wie wir jetzt hier in den ersten Versen gelesen haben. Als er, Elia, hört, dass Isebel ihn umbringen will, da schleicht sich ziemlich schnell Angst ein. Und er läuft um sein Leben. Diese Isebel ist wohl ziemlich unbeeindruckt von dem, was da passiert ist. Und sie schickt diesen Boten und lässt verkünden, dass Elia sterben soll. Und da ist dann dieser löwenartige Prophet Elia recht schnell entmutigt und fürchtet sich. Der starke Elia plötzlich schwach und ängstlich. Kleine Seitenbemerkung an der Stelle. Es ist ja so, dass die Starken der Bibel, wie Elia hier, nur stark sind, weil Gott sie stark macht. Und das zu erkennen, das finde ich wunderbar, jetzt so am Anfang hier auch kurz eingeschoben, auch gut für uns zu erkennen, die wir ja immer wieder schwach sind. Elia war nur durch göttliche Kraft mächtig. Vers 4 nochmal. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können und sagte, es ist genug. Die Erschöpfung, die macht sich da bei Elia breit. Er ist deprimiert und will am liebsten sterben. Elia war richtig aktiv für Gott. Er hat versucht, er hat alles versucht, das Volk aus dem Götzendienst herauszuführen. Und er hat tatsächlich es geschafft, dass Gott Feuer vom Himmel fallen lässt. Und er hat die Gewalt des Schwertes ausgeübt. Und jetzt sitzt er da und sagt, es ist genug. Mir reicht's, ich kann nicht mehr. So gut. Also dieser Ausruf ist einer meiner Lieblingsstellen in dieser Geschichte. Es ist genug. Nun, Herr, bist du dran. Mal abgesehen davon, dass dieser Mann 450 Männer mit dem Schwert tötete, wird mir Elia hier an dieser Stelle doch schon fast sympathisch. Auch ein Mann Gottes ist einmal deprimiert, verängstigt, niedergeschlagen. Auch Mose und Noah ging es ähnlich wie Elia. Wir wissen das, an anderen Stellen lesen wir davon, dass sie sich auch mal gewünscht haben zu sterben. Gott hat seinen Leuten nirgends verheißen, dass sie durch solche Schwierigkeiten verschont bleiben. Und Niedergeschlagenheit, möchte ich an der Stelle sagen, ist auch nicht unbedingt notwendigerweise ein Beweis dafür, dass man mangelhaft glaubt. Es liegt in der Natur des Menschen, dass wir zeitweise schwach sind. Und genau mit dieser Erschöpfung dürfen wir wie Elia auch zu Gott kommen. Und dann sagen wie Elia, Herr, es ist nun genug. Das ist natürlich eine besondere Situation. Nicht zwingend alltäglich, die Elia hier durchlebt. Vielleicht doch für den einen oder anderen sehr alltäglich, mit Erschöpfung und mit einer Depression zu Gott zu kommen. Was macht Elia? Er rennt ja in die Wüste. Und Gott begegnet ihm da. Lass uns weiterlesen in Vers 5 und Vers 6. Dann legte er sich nieder und schlief unter dem einen Ginsterstrauch ein. Erst mal schlafen. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und als er aufblickte, siehe da, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Wieder schlafen. Ich finde diese Stelle sehr verheißungsvoll, was Gott hier mit Elia anstellt. Er kümmert sich erstmal um diese körperlichen Bedürfnisse, die Elia hat. Hunger und Müdigkeit und Durst. Weißt du, als Jesus-Nachfolger, als jemand, der in einer persönlichen Beziehung mit Jesus lebt, Jesus, der in seiner Dreieinigkeit mit Gott dich geschaffen hat, dich gewollt hat, dich gemacht hat, der weiß, was du brauchst. Und vielleicht so wie Elia kannst du zu Gott kommen, genau mit dem. Und es braucht gar nicht viele Worte. Vielleicht hast du viele Gebete ausprobiert. Vielleicht hast du viel gemacht und geschafft für Gott, wie Elia das ja auch hier in dieser Situation gemacht hat. Es ist wenig dabei rausgekommen. Vielleicht bist du schon lange dran, für Menschen in deinem Umfeld zu beten, die verloren gehen, die Jesus noch nicht kennen. Und irgendwie fühlt sich das vergeblich an. Und der Gegenwind ist stark. Da ist so eine Isabel, die dir ans Leben möchte. Und Angst macht sich breit, die Sorgen sind da. Wie wird das weitergehen? Wird das noch gut kommen? Und du fliehst erschöpft und deprimiert in die Wüste, in die Einsamkeit und schreist Jesus das entgegen, was dir auf dem Herzen liegt. Ich finde es so wunderbar in dieser Geschichte, dass Gott genau in der Situation dem Elia begegnen möchte. Vielleicht braucht es manchmal solche Situationen, die uns rausreißen und in die Einsamkeit führen, in den Ort der Wüste. Kein schöner Ort, es ist ja nicht lebensfähig dort, staubig, alleine, wird dort nicht viele Menschen getroffen haben. Wir lesen an einigen Stellen in der Bibel von solchen Wüstenmomenten, Wüstenzeiten, die Menschen durchleben mussten, um ganz neu Gott zu begegnen. Ich finde hier, dieser Wüstenmoment ist für Elia wie so ein Reset-Knopf. Also so ein Knopf, zurück auf Werkseinstellung gesetzt zu werden. Zumindest begegnet mir das hier so im Text, den wir jetzt gleich noch miteinander lesen werden. Es gibt für Elia diesen Ort der Begegnung, zunächst in der Wüste mit dem Engel, später gleich auch, wo Gott ihn weiterschickt. Und dort erhält Elia neben dem, was er körperlich braucht, eine neue Perspektive für seinen Dienst. Er bekommt nicht nur eine neue Perspektive, sondern auch die Kraft dazu, die nötig ist, um weiterzugehen und sogar konkrete nächste Schritte. Wir wollen 1. Könige 19, Vers 7 bis 18 noch vollends lesen.
Und der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach: steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Da stand er auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm, und er sprach zu ihm: Was tust du hier, Elia? Und er sagte: Ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach er: Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Der Herr aber war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm: Was tust du hier, Elia? Und er sagte: Ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach der Herr zu ihm: Geh, kehre auf deinem Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König über Aram. Und Jehu, den Sohn des Nimshi, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entkommt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisa töten. Aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat.
Danke. Sorgfältig und freundlich kümmert sich Gott um diesen Propheten Elia. Versorgt ihn mit dem, was er braucht, belebt ihn wieder, stellt ihn wieder her. Und jetzt ist er bereit, Gott wirklich zu begegnen und seine Stimme zu hören. Gestärkt durch 2 Mahlzeiten und Schlaf ist Elia imstande, die Dinge wieder aus einer anderen Perspektive zu sehen, in einem anderen Licht zu sehen. Er wird von Gott an den Ort der Gottesbegegnung geführt, den Berg Horeb. Es war auch der Ort, wo Mose Gott begegnet ist. Dort war er ganz alleine wieder in dieser Höhle. Als diese Stille in der Höhle sein Gemüt endlich besänftigt hatte, da hört er Gott reden, seine Stimme. Am Eingang der Höhle wartet er. Da ist dieser furchtbare Orkan, der sogar die Kraft hat, Felsen zu zerschmettern. Dann das Erdbeben. Gott ist auch nicht darin. Und Elia wartet. Kaum hat diese Erschütterung aufgehört, kommt da ein wütendes Feuer. Und Gott ist auch nicht darin. Und dann haben damals da die Elemente geschwiegen. Elia verhüllt sein Gesicht, die Ehrfurcht packt ihn. Dort hatte die Stimme Gottes endlich seinen Raum gefunden. Dieses leise Säuseln, so wie es Luther übersetzt, hat letztendlich die Aufmerksamkeit von Elias Seele geweckt. Der Ton des leisen Wehens. Der Ton des leisen Wehens hat getan, was alles andere Übrige nicht konnte. Und Elia war dann bereit zu hören, was Gott ihm zu sagen hatte. Er bekam diese neue Perspektive. Er ist gar nicht der Einzige, der übrig geblieben ist. Das sind noch 7000 andere. Und Gott nannte ganz konkrete Schritte. Er sollte Könige salben und einen neuen Propheten, den Nachfolger Elisa. Der Dienst konnte für Elia weitergehen. Nach dieser Begegnung mit Gott. Was war dafür notwendig? Elia war natürlich in einer besonderen Situation, aber er hat sich ganz bewusst bewegt an den Ort, wo Gott fähig war, zu ihm zu sprechen. Das Gewaltige, was passiert ist, vielleicht auch das Wunderbare, vielleicht sogar das Übernatürliche, was Elia wahrgenommen hat und erlebt hat, war nicht automatisch Gott. Die Stimme Gottes hat eine besondere Qualität, das sehen wir hier, den Ton eines leisen Wehens. Wenn Gottes Wort kommt, wenn Gott zu uns spricht, dann hat es zur Folge, dass wir belebt werden, dass wir wieder leben, vorwärts gehen können. Das ist das, was Gottes Wort ausrichten will. Psalm 119, Vers 25, davon wusste auch David. Da lesen wir, am Staub klebt meine Seele. David erlebt eine ähnliche Situation. Und dann sagt er, belebe mich nach deinem Wort. Gottes Stimme, wenn sie spricht, hat sie zur Folge, Leben zu schaffen, zu beleben, wiederherzustellen. Das ist so ein erstes Kennzeichen der Stimme Gottes, auf das ich eingehen will, auch hier anhand von dieser Geschichte. Die Stimme Gottes belebt, sie stellt wieder her. Anders als andere Dinge das vielleicht tun mögen oder scheinbar tun mögen. Die Stimme Gottes, die hat einen Zweck, die erfüllt etwas, die hat ein Ziel. Anders ausgedrückt würde ich auch sagen, dass wenn du die Stimme Gottes reden hörst, dass sie nach der Frucht des Heiligen Geistes schmeckt. Also wenn du unterscheiden willst, ob es wirklich Gott ist, der zu dir redet, der jetzt gerade seine Stimme erhebt, dann muss diese Stimme nach der Frucht des Heiligen Geistes schmecken. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Warum sage ich das hier so? Vieles hören wir, nehmen wir wahr, wird an uns herangetragen. Und wenn es in dir große Angst auslöst und dich unter starken Druck setzt, dann ist es sehr fraglich, ob es Gottes Stimme ist. Weil Gottes Stimme in deinem Leben produziert nicht Angst und Druck, sondern sie produziert Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Ich zumindest zweifle an, wenn du eine Stimme hörst oder irgendwie dir was zugetragen wird, dass dich das in große Nöte bringt. Der Heilige Geist möchte was anderes in deinem Herzen und deinem Leben bewirken. Ein weiteres Kennzeichen, wie du Gottes Stimme erkennen kannst. Gott widerspricht sich nicht. Alles, was du wahrnimmst und meinst zu hören, muss mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Und umso besser du das geschriebene Wort Gottes kennst, umso besser kannst du Gottes Stimme auch sonst in deinem Leben erkennen und wahrnehmen, ob es wirklich von Gott kommt. Elia hat es erlebt in diesen hoffnungsvollen Sicht, in der hoffnungsvollen Sicht, die Gott ihm am Ende gibt und ihn sogar zum Dienst vorbereitet, einen Nachfolger für ihn zu finden. Es ging weiter. Ein weiterer Punkt, wie wir Gottes Stimme erkennen können, ist, dass Gott sich nicht verändert. Es gibt in der Regel in deinem Leben sowas wie einen roten Faden, der sich durchzieht. Elia war zum Propheten berufen und blieb es auch, nachdem er Gott begegnet war und ihn reden hören hat. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Im Rückblick von meinem Leben kann ich das bisher behaupten, dass das so ist, dass Gott mir bestimmte Begabungen gegeben hat, die ich im Dienst einbringen darf, dass sich Dinge, die sich geordnet haben, Entscheidungen, die ich getroffen habe, bis heute so anfühlen, dass ich sagen kann, ja, da zieht sich dieser Faden durch. Das passt zusammen. Umso mehr ich das erkenne so in meinem Leben, dass das stimmt, dass das stimmig ist, so was in meinem Leben bisher passiert ist, umso freier kann ich auch da sein und meinen Dienst tun. Noch ein letzter Punkt, wie man vielleicht hier auch die Stimme Gottes unterscheiden kann und kennen kann und besser Raum, diese Stimme Gottes besser Raum bekommt in unserem Leben, ist: Prüf, ob es Gottes Stimme ist, die du hörst, indem du vielleicht anderen davon erzählst. Es gibt immer wieder auch gute Freunde, geistliche Begleiter und Ratgeber, die dir Gott an die Seite gestellt hat, die dir helfen können, Gottes Stimme besser zu verstehen und auch zu unterscheiden, ob es wirklich Gott ist, der spricht. Das habe ich jetzt nicht direkt hier von Elia, aber ich glaube, dass es immer wieder wichtig ist, das auch mit einzubeziehen. Elia hat in seiner besonderen Situation, wo er gestanden ist, in einer besonderen Weise Gottes Stimme Raum gegeben. Und Gott hat nicht auf sich warten lassen und hat zu ihm gesprochen. Gott ist da schon da gewesen. Elia hat ihn gesucht. Und Gott hat geredet. Da war dieser Raum da. Und ich möchte dich einladen, ich möchte dich ermutigen, dass du mehr und mehr diesen Raum suchst, diesen Ort der Begegnung mit Gott suchst. Ich weiß nicht, was das für dich im Besonderen ist. Vielleicht einen besonderen Ort der Schönheit, Ort der Herrlichkeit, ein Ort der Ruhe, ein Ort des Weitblicks, vielleicht aber auch ein Ort des Lobpreises, der Anbetung, ein Ort von Dank und Fürbitte, der Klage oder auch den Ort der Herausforderung und des Leidens. Ich lade dich ein, wirklich diese Orte auch aufzusuchen, wie Elia das tat, damit das Raum gewinnt, damit es passieren kann, dass wir still auf Gott warten, dass unsere Seele von ihm alles erwartet und wir allein ihm vertrauen können. Ich möchte gern zum Schluss noch ein Zitat bringen von einem Jakob Kröker, einem russischen Prediger, der zu Elia Folgendes gesagt hat: Auch in dem Eifer eines Elia für Gott war bisher so viel Sturm, so viel Erdbeben, so viel Feuer gewesen. Alles Eifern und Stürmen hatte aber seinem Volk keine innere Genesung gebracht. Diese konnte dem leidenden Volke nicht durch das Zeugnis der Naturgewalten und durch das stürmische Drängen eines Propheten, es konnte allein durch das stille Wirken des schöpferischen Geistes Gottes geschenkt werden. Denn die Wiedergeburt eines Volkes muss von innen heraus geschehen und kann nicht durch äußere Machtmittel erzwungen werden. Auf Kommando hin kann man weder Buße tun noch ein Leben der Hingabe vor Gott führen. Ja, wir haben diesen Jahresvers als Gemeinde. Und ich glaube, es ist dran, dass wir in der Gemeinde, innerhalb der Gemeinde, diesen Ton des leisen Wehens fördern. Der Heilige Geist, der uns von innen heraus erneuert, belebt. Ich wünsche mir, wir als Gemeindeleitung wünschen uns, dass wir eine Perspektive haben für die Gemeinde, dass wir Kraft haben, diesen Dienst hier in Obwalden als Gemeinde anzupacken. Und ich wünsche mir, dass wir das wirklich miteinander leben können, diesen Ton des leisen Wehens, der uns letztendlich auch ganz konkrete Schritte weist, mit denen wir weitergehen sollen in nächster Zeit. Ich möchte jetzt am Ende von der Predigt eine Minute Stille einbauen und dann zum Abschluss beten. Wir werden still. Jesus, du weißt, wie wir in dem Trubel unseres Alltags stehen. In Gewalttaten und in Ohnmächtigen, im Herausfordernden, in dem, dass viel läuft, in dem, dass viel gesagt wird, viel geredet wird. Und ich möchte dich bitten, dass dein Geist uns dazu bringt, diese Orte der Begegnung mit dir aufzusuchen. Mach uns bereit, mach unser Herz bereit, diese Orte wirklich aufzusuchen und deiner Stimme Raum zu geben. Herr, wir können so einen Jahresvers haben und der ist dann schön und gut, dass der dort an der Wand steht. Aber ich möchte dich bitten, dass der Praxis wird. Dass jeder Einzelne von uns in seinem persönlichen Leben mit dir, in der Beziehung zu dir, dir den Raum gibt und deiner Stimme den Raum gibt. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir miteinander das schaffen in der Gemeinde, dem Ton von dem leisen Wehen, deinem Heiligen Geist viel Raum zu geben, der uns neue Perspektive schenkt, der uns neue Kraft gibt und der uns konkrete Schritte weist, wohin wir gehen sollen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du unser Herz überarbeitest, dass du bei uns diesen Reset-Knopf drückst, dass wir von dir neu belebt werden und wiederhergestellt werden. Zeig uns alles auf, was dazu notwendig ist. Sprich du, rede du zu uns. Ich möchte es auch ganz bewusst für uns als Gemeinde beten, dass du uns, Gott, aufzeigst, wie wir deinem Auftrag hier in Kanton Obwalden gerecht werden sollen. Verlorene zu retten und im Glauben reif werden zu lassen. Heiliger Geist, wirk du in unseren Herzen. Amen.